Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Wirbelkörperfrakturen bei Osteoporose, Prävention, Diagnostik und Therapie. Nach einer Wirbelkörperfraktur gilt es, den Patienten möglichst schnell zu mobilisieren. So kann man das Risiko einer Pflegebedürftigkeit reduzieren. Moderne Operationsverfahren ermöglichen einen schonenden Eingriff. Doch viele osteoporotisch bedingte Frakturen bleiben unentdeckt. Osteoporose betrifft viele Menschen jenseits des 50. Lebensjahres. Insbesondere Frauen erkranken daran. Das Tückische, im Anfangsstadium bereitet der Knochenschwund keine typischen Beschwerden. In aller Regel werden Patienten erst durch eine Fraktur klinisch auffällig. Doch dann drohen häufig gerade bei älteren Patienten dauerhafte Immobilität und Bettlägerigkeit. Umso wichtiger ist es, Patienten nach einer osteoporotischen Fraktur schnell zu mobilisieren, damit sie anschließend wieder möglichst selbstständig leben können. Bei Osteoporose ist die Knochenmasse vermindert und die Mikroarchitektur des Knochens gestört. Dadurch wird der Knochen brüchiger, das Risiko für Frakturen steigt. Haben sich bereits eine oder mehrere Frakturen ereignet, spricht man von einer manifesten Osteoporose. Im Gegensatz zu einer lokalen Osteopenie infolge einer posttraumatischen Immobilisierung ist die Osteoporose als Systemerkrankung anzusehen. Verschiedene Faktoren begünstigen die Entwicklung der Erkrankung. Die familiäre Belastung lässt sich durch anamnestische Angaben einschätzen, wenn zum Beispiel ein Elternteil eine hüftgelenksnahe Fraktur oder eine Wirbelkörperfraktur erlitten hat. Nikotinkonsum und Alkoholmissbrauch steigern das Risiko weiter. Liegt zudem eine rheumatoide Arthritis oder ein primärer Hyperparathyroidismus vor, ist das Risiko ebenso erhöht. Der subklinische Hyperkortisolismus ist eine weitere seltene Ursache einer Osteoporose.
Häufig wird der Knochenschwund durch Medikamente induziert, die aufgrund einer anderen Erkrankung eingenommen werden. Hier sind in erster Linie Glukokortikoide zu nennen, berichtet Privatdozentin Dr. Gabriele Lehmann, Oberärztin der Klinik Innere Medizin II der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Aber auch im Rahmen einer Therapie mit Aromatasehämmern beim Mammakarzinom oder einer hormonablativen Therapie beim Prostatakarzinom ist das Risiko erhöht, eine Osteoporose zu entwickeln. Antiepileptika und Antidiabetika vom Glitazon-Typ können ebenso das Frakturrisiko erhöhen. Ergibt sich aus der Anamnese ein Frakturrisiko von mindestens 20%, sollte die weiterführende Diagnostik eingeleitet werden, empfiehlt Lehmann. Ab einem Risiko von 30% ist eine sofortige Therapie indiziert. Goldstandard der Diagnostik ist die Osteodensitometrie in DXA-Technik. Dabei wird die mittlere Knochendichte der Lendenwirbelkörper 1 bis 4 sowie der niedrigste Wert am proximalen Femur gemessen und diese mit einem Standardwert eines 30-Jährigen ohne Knochenerkrankung verglichen. Dies ergibt den sogenannten T-Score, woraus sich der Grad des Frakturrisikos ableiten lässt. Laborparameter wie Blutsenkung, Blutbild, Transaminasen und Nierenwerte gehören ebenso ins Portfolio der Diagnostik wie eine Serumelektrophorese, ein 25-Hydroxy-Vitamin-D-Spiegel und ein Urinstatus. Anhand einer Knochenbiopsie kann die trabekuläre Struktur und das Ausmaß der Aktivität der knochenauf- und abbauenden Zellen beurteilt werden. Diese invasive Untersuchung gehört jedoch nicht zum Routineprogramm, schränkt Lehmann ein. Sie ist besonders bei sekundären Osteoporoseformen und systemischen Knochenerkrankungen jenseits der Osteoporose wie der renalen Osteopathie indiziert.
Die Therapie der Osteoporose setzt sich aus vielen Bausteinen zusammen. Die Basistherapie besteht aus der Substitution von Vitamin D und Calcium. Bisher wurden vor allem Kombinationspräparate verwendet. Hier setzt nun ein Wandel ein, so Lehmann. Calcium ist in vielen Darreichungen für eine Dauertherapie zu hoch dosiert. Durch eine Calciumüberdosierung steigt das allgemeine kardiovaskuläre Risiko sowie die Gefahr einer Urolithiasis. Die weitere Therapie beinhaltet Medikamente, die entweder den Knochenabbau hemmen oder den Knochenaufbau fördern. Bisphosphonate reduzieren den Knochenschwund, erklärt Lehmann. Sie können entweder einmal pro Woche oder Monat oral bzw. als vierteljährliche oder jährliche intravenöse Gabe verabreicht werden. Parathormonabkömmlinge fördern den Aufbau der Skelettknochen. Sie müssen allerdings täglich subkutan injiziert werden. Ein humaner Rank-Ligand-Antikörper oder Strontium-Granulat sind weitere Therapieoptionen. Eine alleinige medikamentöse Behandlung lehnt Lehmann jedoch ab. Das Therapieregime erfordert zusätzliche ergänzende Maßnahmen. So werden die Patienten angehalten, vermeidbare Risiken zu umgehen. Darüber hinaus stärken körperliche Aktivität und eine entsprechende angepasste Ernährung das Skelettsystem. Durch eine optimal kombinierte Therapie kann das Frakturrisiko um 50-70% reduziert werden, konstatiert Lehmann. Bei gesicherter Osteoporose sollte die Behandlung zunächst 2 Jahre, bei Patienten mit einem hohen Frakturrisiko mindestens 3 Jahre konsequent durchgeführt werden. Liegt eine manifeste Osteoporose mit stattgehabten Frakturen vor, ist eine 5-Jahres-Therapie angezeigt. Anschließend ist eine erneute Evaluation des Frakturrisikos vorzunehmen. Doch häufig ist eine Fraktur das erste klinisch auffällige Symptom einer Osteoporose. Betroffen sind vor allem der distale Radius, die Brust- und Lendenwirbelsäule sowie der proximale Oberschenkel. Radiusfrakturen treten meist nach Stürzen auf den Arm auf. Hüftgelenksnahe Frakturen führen in aller Regel zu einer stark schmerzhaften Immobilisierung und daher zeitnah zur Diagnose. Sie können auch bereits durch einen Bagatelltrauma verursacht werden, beispielsweise wenn ein pflegebedürftiger Patient im Bett gelagert wird. Dagegen lässt sich bei Wirbelkörperfrakturen oft kein adäquates Trauma eruieren. Führendes Symptom sind dabei persistierende therapierefraktäre Rückenschmerzen.
Wenn es die Oma wegen dauerhaften Beschwerden nicht mehr aushält und nicht mehr aus dem Haus geht, muss man als Arzt aufmerksam werden, erläutert Privatdozent Dr. Robert Pflugmacher, Oberarzt der Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie der Universität Bonn. Die Fraktur entsteht dann schleichend. Durch die Osteoporose wird der Knochen langsam statisch insuffizient und rutscht in sich hinein. Der Wirbelkörper sintert zusammen. Einen weiteren klinischen Anhaltspunkt gibt ein Vergleich der aktuellen mit der maximal erreichten Körpergröße. Beträgt die Differenz mehr als 4 cm, ist eine osteoporotische Wirbelkörperfraktur sehr wahrscheinlich, ergänzt Lehmann. Die Brustkyphose nimmt weiter zu. Auch tolerieren die Patienten wegen der Schmerzen häufig nicht einmal die körperliche Untersuchung. Betroffen ist meist der thorakolumbale Übergang der Wirbelsäule. Ein konventionelles Röntgenbild in 2 Ebenen liefert die erste Aussage zum Zustand der schmerzhaften Wirbelkörper. Eine Höhenminderung weist auf eine Fraktur hin. Um zu differenzieren, ob es sich um einen frischen oder alten Bruch handelt, ist die Kernspintomographie die Methode der Wahl, sagt Pflugmacher. Bei Schrittmacherträgern wird alternativ eine Computertomographie und eine Sintigraphie durchgeführt. Diese diagnostischen Maßnahmen ermöglichen zudem den Ausschluss wichtiger Differentialdiagnosen. Bei 10% aller Patienten mit Wirbelkörperfrakturen findet sich als Ursache ein multiples Myelom, betont der Orthopäde. Aber auch andere Tumore oder Metastasen können Ursache einer solchen Fraktur sein. Durch entzündliche Arrosion kann auch eine Spondylitis und eine Spondylodiszitis eine Fraktur hervorrufen. Ist eine Wirbelkörperfraktur nachgewiesen, muss entschieden werden, ob eine operative Versorgung erforderlich ist. Bei stabilen Frakturen ist bei jungen Patienten grundsätzlich eine konservative Therapie möglich, erläutert Pflugmacher. Voraussetzungen sind eine geringe Höhenminderung des Wirbelkörpers und fehlende neurologische Symptome. Die Patienten werden mittels Korsett stabilisiert und unter Analgesie und Physiotherapie mobilisiert. Ist nach 3 Wochen keine weitere Höhenminderung eingetreten, kann diese Behandlung fortgesetzt werden.
Liegt eine instabile Fraktur vor, ist auf jeden Fall eine Operation indiziert. Aber auch stabile Frakturen werden häufig chirurgisch behandelt. Der wesentliche Vorteil der Operation ist, dass insbesondere ältere Patienten postoperativ weniger Schmerzen haben und schneller wieder aus dem Bett kommen. Dadurch sinkt auch das Thromboembolie-Risiko deutlich, erklärt Blugmacher. Da nach einer Operation weniger Schmerzmittel erforderlich sind, sind auch die Obstipationsneigung und das Sturzrisiko reduziert. Zum Einsatz kommen bislang vor allem die Implantation eines Fixateur intern und die Ballonkyphoplastie. Ein neueres Verfahren, die Radiofrequenzkyphoplastie, hat Pflugmacher nun in einer Studie mit der Ballonkyphoplastie verglichen. Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass das neue Verfahren der etablierten Methode nicht nur ebenbürtig ist, sondern auch weitere Vorteile mit sich bringt. Bei der Ballonkyphoplastie wird zunächst mit Hilfe eines kleinen Ballons im Wirbelkörper Platz für Knochenzement geschaffen, der anschließend in die Ballonhöhle eingespritzt wird. Die Folge, die ohnehin bereits geschädigte Knochenarchitektur wird weiter komprimiert. Bei der Radiofrequenzkyphoplastie wird der Knochenzement zwischen die fraktuierten Trabekel initiiert und verzahnt sich mit diesen, erläutert Pflugmacher. Der Zement ist hochviskös und kann eine 1/2 Stunde lang verarbeitet werden. So ist eine genaue Platzierung im Wirbelkörper möglich. Ist die Zementlage in beiden Röntgenebenen korrekt dokumentiert, wird der Zement über eine Elektrode, die sich in der Applikationskanüle befindet, aktiviert. Der Zement härtet aus. In einer Operation können bis zu 3 Wirbelkörper auf diese Weise stabilisiert und aufgerichtet werden.
Die Studie ergab außerdem ein signifikant vermindertes Risiko für Zementdislokation zugunsten der Radiofrequenz-Kyphoplastie. Dadurch sinkt das Risiko einer neurologischen Schädigung oder einer embolischen Komplikation, betont Flugmacher. Auch die Operationsdauer ist nur etwa halb so lang wie bisher. Die Operation nimmt durchschnittlich nur etwa 25 Minuten pro Wirbelkörper in Anspruch. Leichte Vorteile bezüglich der Schmerzintensität zeigten sich ebenfalls, wobei sich hier keine statistische Signifikanz ergab. Bezüglich der klinischen Verläufe waren beide Methoden gleichwertig. Auch im Anschluss an eine operative Versorgung ist eine ergänzende Behandlung notwendig. Die Patienten werden gleich am ersten postoperativen Tag mobilisiert, sagt Flugmacher. Ein Korsett ist nicht erforderlich, Schmerzmittel können niedrig dosiert entsprechend dem WHU-Stufenschema eingesetzt werden. Der Orthopäde empfiehlt anschließend auf jeden Fall eine Knochendichtemessung und gegebenenfalls die Einleitung einer medikamentösen Osteoporosebehandlung. Auch nach distalen Radiusfrakturen oder hüftgelenknahen Brüchen. Auch wenn per se nicht alle Wirbelkörperfrakturen operiert werden müssen, steht mit der Radiofrequenzkyphoplastie ein schonendes und risikoarmes Verfahren zur Verfügung. Gerade ältere Patienten profitieren von dieser Operationsmethode, weil sie eine schnelle Mobilisierung erlaubt, fasst Flugmacher zusammen. Er wünscht sich weitere Untersuchungen, die diese Ergebnisse bestätigen. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Der Autor war Uwe Klatz aus Eppingen. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.